Die Radio Wissen. Hörsaal.
Hier sind wieder Leibniz, die vernetzte Welt und Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal. Wer von euch schon gestern bei uns war, und das sind ja schließlich alle, der weiß schon, womit wir weitermachen. Nochmal zur Erinnerung, was bisher geschah.
Wenn wir an Netz denken, kennen wir das Fischernetz und das Spinnennetz. Ich glaube, dass die Idee des Netzes geboren ist aus dem Geiste des Graphismus. Denken Sie auch an das Internet.
Damals war eine unglaubliche Euphorie zu spüren, was die Entstehung des Internets anging. Wie können wir solche Schnittstellen zwischen analog und digital schaffen? Hier sind Sie bei Facebook zu Besuch. In der aktuellen Flüchtlingsdebatte wird ganz viel, wie wir alle wissen, über das Netz organisiert. Hier ist ja häufig auch die Kritik, dass gerade junge Menschen so einem Clicktivism verfallen würden, dass sie nur so ein Like irgendwie drücken und dann wäre ihr Engagement auch schon zu Ende. Es gibt keinen digitalen Radiergummi, der das irgendwann aus dem Netz wieder wegradiert. Das funktioniert einfach technisch auch nicht. Wenn ich sie eben im Internet verbreitet habe, dann gehören sie mir nicht mehr.
Zunächst haben wir uns also in klassischen und virtuellen Netzen rumgetrieben. Jetzt schauen wir auf den Wissenschaftsbetrieb. Ja, wir gehen an eure Hochschule oder Akademie und schauen, wie altehrwürdige und Nachwuchswissenschaftler mit diesem Netzgedanken umgehen, den Leibniz im 17. Jahrhundert ins Spiel gebracht hat. Was jetzt folgt, ist ein wirklich toller Vortrag von Professor Valentin Gröbner von der Universität Luzern. Er zerpflückt jetzt gleich das tägliche Leben in den Institutionen. Frondienste würden Nachwuchswissenschaftler dort leisten. Nur wenn du dort deine Ideen, deinen Fleiß, deine Arbeit zur Verfügung stellst und das auch noch umsonst, bekommst du hinterher die Gnade deiner Hochschule erwiesen, wenn überhaupt. Diese Häuser seien unbarmherzige Drückerkolonnen, so der Historiker Gröbner.
In dem Begriff Netzwerk steckt jede Menge Wissenschaftsgeschichte. Aber so wie wir den Begriff heute verwenden, steckt vor allem darin Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Erhard Schüttpelz hat dazu einen sehr instruktiven kurzen Text geschrieben. Er zeigt, dass dieser Begriff aus der Informatik kommt und dass er dort hierarchische, exklusive Strukturen meint. Interessant ist natürlich für uns heute, dass wir den Begriff ganz anders verwenden, nämlich das genaue Gegenteil, Netzwerke, und da sind wir Kinder des großen Umbruchs am Ende des 20. Jahrhunderts. Netzwerke versprechen Verbindung von allem mit allem und allen. Und in den letzten 10 Jahren hat dieser Begriff einen Triumphzug in der Selbstbeschreibung der deutschen Wissenschaftslandschaft angetreten und suggeriert nicht mehr hierarchische Informationsstrukturen, denn nicht jeder von uns ist ein Knoten in einem Netzwerk, sondern er heißt eingebunden sein, kollektive Entscheidungs- und Informationsprozesse, egalitäre Teilhabe via technische Mechanismen. Technische Mechanismen, die auf ganz wunderbare Weise Identität, individuelle Kreativität mit Gemeinschaft verschmelzen wollen oder sollen. Was hat das mit Leibniz und der Akademie zu tun? Wenn im Folgenden von Akademie die Rede ist, meine ich das in einem doppelten Sinn, nämlich als eine sehr konkrete Institution, diese hier, und als soziales Feld, also als Gemeinschaft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in Universitäten und staatlichen Forschungseinrichtungen arbeiten. Academia, wie das auf Englisch so schön heißt. Was hat die Digitalisierung der letzten 30 Jahre daran verändert, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler publizieren, schreiben und publizieren? Und was hat das für Konsequenzen für den Nachwuchs? Ich mag das Wort Nachwuchs nicht. Das hat immer etwas von Forstwirtschaft. Und wir wissen ziemlich genau, dass ziemlich viel von dem, was da nachwächst, auch genauso schnell abgeholzt wird. So sehr Wissenschaft manchmal wie ein finsterer Wald ausschaut, für uns Förster sowieso, sie ist nicht einfach nur die staatlich subventionierte Produktion von neuem Wissen. Sie ist gleichzeitig, das wissen wir auch ganz genau, Showbusiness vor sehr überschaubarem Publikum, nämlich vor Kollegen und Konkurrenten. Und es geht dabei um eine Ökonomie von Reputation, in der Zeit und Aufmerksamkeit die Währungen darstellen. Ich meine das überhaupt nicht polemisch, sondern ich wähle einfach ein sachliches Vokabular, denn wenn man vom Wissenschaftsbetrieb als einem Markt für Zeit und Aufmerksamkeit spricht, ist es möglich, nicht moralisierend und nicht normativ über wissenschaftliches Publizieren zu reden, sondern deskriptiv. Also nicht davon, wie wissenschaftliche Publikationen sein sollen, das ist nicht mein Problem, sondern davon, wie sie wirklich sind. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Die Arbeit von Wissenschaftlern, Sie wissen das alle, ist in kleinen informellen Interessensgemeinschaften organisiert, die angehängt sind an große und sehr strikt verwaltete Institutionen, die sehr hierarchisch aufgebaut sind. Es gibt, wir wissen das alle, Ober- und Unterwissenschaftler und es gibt strikte Zugangskontrollen, denn es sind die etablierten Professoren, Doktormütter, Doktorväter, die entscheiden, wer womit in welche Publikationskanäle hineinkommt. Das heißt, am Beginn ihrer Laufbahn sitzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alleine an ihren Computern, die sind Arbeits-, Speicher- und Kommunikationsmedium in einem und sie sind vor allem Vernetzungsversprechen. Jeder, der oder die wissenschaftlich arbeitet, möchte gelesen werden. Bekannt wird man als Wissenschaftler wie in der Popmusik mit eher kurzen Stücken, also Aufsätzen, dann kann man mit dem Longplayer, dem Buch herauskommen und noch später mit dem Doppelalbum und dann kommen die Greatest Hits. Netzwerken ist für Wissenschaftler der Euphemismus für den eigenen Umgang mit dieser akademischen Aufmerksamkeitsökonomie, nämlich dafür, die eigene Arbeit, und ich bin sehr froh, dass das vorher angesprochen wird, unter dem eigenen Namen und nicht unter dem des vorgesetzten Professors oder Principal Investigators, den Fachkollegen bekannt zu machen, damit die Fachkollegen diese Arbeit dann weiter benutzen, zitieren und in ihre Kanäle einspeisen. Und da gibt es mehrere Dinge, die uns direkt mit Leibniz verbinden. Digitalisierung wird gewöhnlich als technischer Umbruch beschrieben, als Revolution, aber es fällt einem sehr schnell auf, wenn man Bücher über Digitalisierung und über die Konsequenzen liest, dass das Reden im 21. Jahrhundert darüber ganz massiv religiöse Metaphern bemüht. Da ist von der Sintflut die Rede, vom Untergang der Bücher, von der Herrschaft der Simulation auf der einen Seite und auf der anderen Seite von der Befreiung von der Materialität, die Erlösung in der Gemeinde der Nutzer, Zungenreden, das selbstverwaltete Paradies, das kennen Sie auch. Es gibt nun eine dritte Variante im Reden über die Digitalisierung, die auch aus dem 17. Jahrhundert kommt, nicht ganz so religiös, und das ist das Schlaraffenland, der Ort, an dem es von allem nicht nur genug, sondern zu viel gibt. Berge aus süßem Hirsebrei, Seen aus Butter, die gebratenen Gänse wachsen auf den Bäumen und so weiter. Was das wissenschaftliche Publizieren angeht, sind wir am Beginn des 21. Jahrhunderts an diesem schönen Ort angekommen. Innerhalb sehr weniger Jahre hat die Digitalisierung den Zugang zu allen Arten von wissenschaftlichen Texten in allen Formen extrem beschleunigt und erleichtert. Ich bin Jahrgang 1962 und ich kann mich noch an die großen Zettelkästen in den Bibliotheken erinnern, an die Sonderkartei über Kriegsverluste und an Fernleihformulare, also an eine Welt, in der man auf Bücher und Aufsatzbände ohne weiteres hat 2 Wochen warten müssen. Mit den heutigen Katalogen und den digitalisierten Datenbanken kommt man innerhalb von Minuten an unendlich große Mengen von Texten. Und zwar an viel mehr Texte, als man je wird lesen können. Die Geistes- und Kulturwissenschaften nehmen ihre eigene Situation ja sehr gerne als krisenhaft und bedroht wahr, aber sie sind unheimlich produktiv. In meinem eigenen Fach der mittelalterlichen Geschichte gibt es die International Medieval Bibliography, die jährlich alle Aufsätze, die in Zeitschriften, Sammelbänden und Nachschlagewerken erschienen sind, verzeichnet. 1967 waren das 1292 Stück. 46 Jahre später, 2013, das war die letzte Zahl, die ich nachschlagen konnte, waren es 9-mal so viele, 10.682 Aufsätze, die in einem einzigen Jahr erschienen sind, ohne Monographien. Die Monographien werden ebenfalls immer mehr, Sie wissen wahrscheinlich, dass sich die Zahl der wissenschaftlichen Bücher, die jedes Jahr auf Englisch erscheinen, seit 1980 mehr als verdoppelt hat. Deutlich gesunken ist die durchschnittliche Auflage dieser Bücher. Auf Deutsch dürfte das genauso sein, nur gibt es da keine zuverlässigen Zahlen. Das heißt, wir haben tatsächlich unglaublich viel mehr Lesestoff, Arbeitsmaterialien, die Ergebnisse anderer Leute zur Verfügung. Kann es in einer Welt, in einer von Leibniz inspirierten Welt, eigentlich je zu viel Wissen geben? Zu viel detailliertes Wissen? In der Theorie natürlich nicht. In der Praxis aber vielleicht schon, vor allem dann, wenn man eine Nachwuchswissenschaftlerin ist und eine DIS voller guter Ideen und neuer Funde geschrieben hat. Wie kann man die so publizieren, dass die Kollegen davon etwas erfahren? Überinformation, hat der Netzpublizist Peter Glaser 2010 geschrieben, sei der Smog des 21. Jahrhunderts. Leibniz hat 330 Jahre früher, im Jahr 1680, es auch schon ganz genau gewusst. Die schreckliche Masse der neuen Bücher, schreibt er an einen Korrespondenzpartner, und die ins Unendliche gewachsene Anzahl der wissenschaftlichen Autoren könne nur zu allgemeinem Gedächtnisverlust führen und, wie er etwas drastisch auf Französisch in dem Brief formuliert, zum Rückfall in die Barbarei. Ein Gegenmittel hatte er ebenfalls parat, als guter Organisator, Zeitschriften. Zeitschriften, wissenschaftliche Zeitschriften sind eine Erfindung des 17. Jahrhunderts. Sie versprachen ihren Lesern die gewaltige Fülle der neuen Bücher durch sorgfältige Auswahl und knappe Rezensionen zu erschließen. Leibniz' eigene Acta Eruditorum, Sie wissen das, erschienen monatlich, subventioniert von der öffentlichen Hand, dem Sächsischen Königshaus, und haben dieses neue Format eingeführt, den kurzen Aufsatz, in dem ein Autor seine neue Idee oder Entdeckung den Kollegen präsentiert hat, anfangs nicht länger als 2 oder 3 Seiten. Aber die Neuerscheinungen wuchsen immer schneller nach. Ab dem 17. Jahrhundert verdoppelt sich alle 15 Jahre die Produktion an Büchern, wissenschaftliche wie nicht wissenschaftliche. Deswegen hören auch die Klagen über die vielen neuen Bücher mit Leibniz oder nach Leibniz nicht auf. Im Gegenteil, sie werden immer mehr. Am Beginn des 18. Jahrhunderts konnte ein Wissenschaftler, vor allem wenn er so viele Sprachen konnte wie Leibniz, theoretisch noch alle Neuerscheinungen in seinem Fachgebiet lesen. Eine oder zwei Generationen später war das nicht mehr möglich. Und im 19. und 20. Jahrhundert geht diese Vermehrung exponentiell weiter. Deswegen unterliegt Wissenschaft einer so rigiden Ökonomie in Bezug auf Zeit. Denn auch wenn wir heute sehr viel geringere Informationsbeschaffungskosten haben als vor 300 Jahren, weil wir die Texte schneller haben, wir brauchen trotzdem genauso viel Zeit, um sie zu filtern und um ihnen das zu finden, was wir brauchen. Denn es gibt etwas, was uns ganz direkt mit Leibniz verbindet, das ist die Zeit, der Takt unseres Text-Hirn-Interface. Wie schnell können wir lesen? Wir können nicht schneller lesen als Leibniz. Das Tempo, mit dem Menschen Informationen in ihre Gehirne einspeichern, ist nämlich gleich geblieben. 300 bis 400 Wörter pro Minute, außergewöhnlich trainierten Leserinnen und Lesern 800 oder 1000. Aber dann ist Schluss. Auch der brillanteste Bildschirm bringt nicht mehr Text in ihren Kopf als eine Buchseite, wenn sie anständig beleuchtet ist. Immer mehr Texte bei gleichbleibender Lesegeschwindigkeit, was das bedeutet, wissen Sie selber ganz genau. Wir haben ein Filterproblem. Wo finden wir das Wichtige? Und es gibt noch ein zweites Phänomen, das uns das wissenschaftliche Publizieren im 21. Jahrhundert ganz direkt mit Leibniz verbindet, mit der Wissenschaft des Barocks im 17. Jahrhundert. Und das sind die informellen Abhängigkeitsverhältnisse, mit denen sie im 21. Jahrhundert organisiert ist. Als Wissenschaftler arbeiten, in Deutschland arbeiten, heißt abhängig arbeiten. 89% des wissenschaftlichen Personals sitzt auf abhängigen, befristeten Stellen. Sie wissen vielleicht, dass diese Rate, uns kommt das selbstverständlich vor, in Amerika ist diese Rate nur ein Drittel so hoch. 1960 kamen auf einen deutschen Professor 3 befristete wissenschaftliche Mitarbeiter. 2012 waren es doppelt so viele, 6,5. In den 10 Jahren zwischen 2002 und 2012 ist die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter von 110.000 auf 170.000 gestiegen, um mehr als ein Drittel. Zu etwa 90% sitzen die auf befristeten Stellen, wie Sie alle wissen, also in prekären und abhängigen Positionen. Remigius Buna hat in einem Artikel im Merkur im Juni 2015 diese Zahlen zusammengetragen und sie zeigen etwas ganz Schlichtes, dass die allermeisten Leute, die eine wissenschaftliche Karriere beginnen, sie abbrechen, zwischen 80% und 86%. Ein riesiges kollektives Menschenopfer an Lebenszeit. Die Zahlen in Österreich und in der Schweiz sind genauso hoch. Die Frage ist, wo sind die denn? Was machen die denn? Kriegen wir in der Akademie die noch mit, die draußen sind? Man kann das nachlesen in einem Buch, das ebenfalls im Sommer 2015 erschienen ist. Da wird dieser ausgestiegenen oder entgarantierten Generation der 30- bis 40-Jährigen, also Leute, die allesamt promoviert haben, zum Teil auch habilitiert sind, eine Stimme gegeben. Das sind 11 Interviews, Selbstauskünfte. Und die schildern vor allem eins, die ununterbrochene Suche nach neuen Zwischenlösungen. Trotz der beständig geforderten und andauernd evaluierten Leistungsnachweise dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist nämlich vor allem eins ausschlaggebend: persönliche Kontakte. Netzwerken. Man muss sich vernetzen, sagt einer der Befragten in dem Interviewband. Das ist natürlich so, schon wegen des Publikationsdrucks. Zugehörigkeiten, ein anderer. Wenn man sich mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigt, ist das klar. So funktioniert eben Wissenschaft. Über Institutionen, über Netzwerke. Es ist sinnlos anzunehmen, dass man das ändern könnte. Gerade die Geschichte, Zitat, ist eine Disziplin, bei der der Stallgeruch stark zählt. O-Ton, noch einmal eine andere Befragte. Hast du nichts? Bist du nichts? Solange du das Stipendium oder die Stelle hast, gehörst du dazu. Wenn das vorbei ist, rücken die Leute auf der Konferenz von dir ab. Ach so, ihr Stipendium wurde nicht verlängert. Oder ein anderer Interviewpartner. Die Unsicherheit. Du strampelst wie ein Blödmann, aber es geht einfach nicht voran. Dazu kommt die Perfidie, dass du dich immer passend machen musst mit jeder Bewerbung. Und eine dritte sagt schließlich, es geht immer so weiter. Das ist gerade das Schlimme. Leibniz wäre das möglicherweise durchaus vertraut vorgekommen, denn Wissenschaft im 16., 17., 18. Jahrhundert war bestimmt von den Spielregeln der höfischen Patronage. Mario Biaggioli in seiner klassischen Studie Galileo der Höfling hat das sehr eindrücklich gezeigt. Ein Wissenschaftler konnte im Barock nur dann arbeiten, wenn er einen mächtigen Beschützer davon überzeugt hat. Für dieses Netzwerken am Hof gab es richtige Gebrauchsanweisungen. 1588 bringt ein spanischer Höfling, Alonso de Barros, ein Spiel heraus. Das funktioniert wie Monopoly, heißt Philosophia Cortesana. Man muss würfeln. Das ist die zweisprachige italienisch-spanische Version. Man muss auf den richtigen Feldern landen. Da steht zum Beispiel Adulazione, dem wichtigen Mann Dinge sagen, die ihn freuen. Diligentia, den richtigen Augenblick abwarten und für sich selbst nutzen. Privato, auf eigene Kosten Geschenke machen. Aber es kann auch passieren, dass man würfelt und auf Feld 46 landet. Dein Beschützer ist gestorben. Zurück an den Start. Ein anderes Feld heißt Mutanza dei Ministri. Die Minister haben gewechselt. Du musst ebenfalls von vorne anfangen. Oder Pozzo dell'Oblio, der Brunnen des Vergessens. Du warst undankbar. Eine entsprechende Ratgeberliteratur gab es im 17. Jahrhundert, aber auch für diejenigen, die die Stellen verteilt haben. Baltasar Garcian in seinem Oraculo Manual 1653. Wer klug ist, sieht lieber die Leute seiner bedürftig, als ihm dankbar verbunden. Oder man soll die Hoffnung erhalten, aber nie ganz befriedigen. Oder beim Belohnen ist es eine Geschicklichkeit, niemanden gänzlich zufriedenzustellen. Und natürlich seidene Worte und freundliche Sanftmut. Deutschen Nachwuchswissenschaftlern im 21. Jahrhundert kann das durchaus bekannt vorkommen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der uns relativ direkt mit dem Barock verbindet, wo es um die wissenschaftlichen Netzwerke geht, nämlich der betrifft die Regeln, mit denen über Geld geredet wird. Als ich auf diesen Vortrag eingeladen worden bin, habe ich gefragt, ob es ein Honorar gibt. Mir wurde geantwortet, dass die Akademie grundsätzlich keine Honorare zahle. Es würden auch Peter Galison, Sherry Turkle und Michelle Serre kommen. Sie wären auch angefragt. Ich glaube nicht, dass meine eigene Arbeit damit heruntergestuft werden sollte. Schließlich hat man mich ja eingeladen. Es hat etwas mit dem Selbstverständnis der Akademie zu tun. Akademie ist eine Exklusivitätsfantasie aus dem 17. Jahrhundert. Denn da entstehen die Akademien als höfische Einrichtungen. Die Nachricht lautet ganz einfach: Hier ist der Souverän. Hier regiert nicht der Markt, die Kohle, Dancing for Money, sondern hier regiert Gratia, die Gnade, Anerkennung durch die Wissenschaft selbst und durch diejenigen, die befugt sind, in ihrem Namen zu sprechen. Das heißt, die Belohnung gibt es, aber sie besteht nicht in Geld, sondern im Versprechen auf Aufmerksamkeit, auf das Versprechen zur Nähe zur Macht und in der Anerkennung durch die Einladung selbst. Dieses Nahverhältnis zum Souverän ist die Belohnung. Das Selbstverständnis der Akademie ist heute natürlich sehr anders als zu Leibniz-Zeiten, aber der Gestus ist sehr interessant, finde ich. Wir sind zu sehr Wissenschaftler, um uns einem Nachfragemechanismus zu unterwerfen, der über Geld vermittelt wird. Bezahlt wird mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserer wichtigen Zeit. Zeit ist die Währung. Und genau dieser Gestus, und deswegen nur deswegen erwähne ich die Geschichte, regiert auch die Honorare im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens. Barock ist nämlich in den Netzwerken des 21. Jahrhunderts auch das Verhältnis zum Geld. Interviews aus dem Kopfarbeitsbuch. Ich konnte das Forschungsprojekt doch nicht einfach sein lassen. In der Arbeitslosigkeit habe ich dann ein halbes Jahr die Festschrift für meinen Doktorvater fertig gemacht. Oder das habe ich ganz gratis gemacht. Dann habe ich angefangen, für die Online-Zeitschrift Rezensionen zu schreiben, aber da kriegst du ja auch nichts. Oder ein dritter, so eine Postdoc-Stelle ist eine Falle. Du fühlst dich wahnsinnig geschmeichelt, dein Projekt wurde angenommen, aber auf der Sachebene bekommst du so gut wie nichts. Mit einer sehr guten Promotion, Berufserfahrung und mit einem Jahr Antrag schreiben und warten, bekommst du eine 6-monatige Anstellung mit einem Gehalt, von dem du nicht leben kannst. Das kommt Ihnen vielleicht auch bekannt vor. Der akademische Arbeitsmarkt gibt den in ihm Beschäftigten eine hochspezialisierte Ausbildung, die allerdings auf dem außerakademischen Arbeitsmarkt fast nichts wert ist. Das heißt, die Arbeit des akademischen Nachwuchses wird in einer Währung bezahlt, die nur innerhalb der Netzwerke gültig ist. Die Universität ist eine wunderbare, großartige Bildungseinrichtung und gleichzeitig ist sie eine unbarmherzige Drückerkolonne. 1974 hat der linke Regisseur und Schauspieler Dario Fo ein extrem erfolgreiches Theaterstück herausgebracht. Das ist in den späten 70er Jahren auch in Deutschland ganz oft aufgeführt worden und das heißt, bezahlt wird nicht. Und das ist genau wörtlich das Prinzip, das die Publikationen des akademischen Nachwuchs in Deutschland regiert: non si paga. Ein deutscher Sachbuchverlag zahlt für ein durchschnittlich verkäufliches Buch zwischen 1.000 und 2.000 Euro Vorschuss. Wer im Feuilleton einen Text veröffentlicht, bekommt ein Honorar irgendwo zwischen 180 Franken, Neuzürcher Zeitung, und 300 Euro. Wissenschaftliche Zeitschriften und Verlage zahlen dagegen grundsätzlich keine Honorare, ebenso wenig wie die im digitalen Bereich. Stichwort Netzwerken. Liefere uns deine besten Ideen und deine Arbeit, das ist die Message, und zwar umsonst. Dann wird etwas aus dir, vielleicht. Dann bekommst du, wenn du gut genug bist, auch die Aufmerksamkeit und die Anerkennung. Dazu kommt eine Bezahlschranke, die Sie auch alle kennen. Im Fall des wissenschaftlichen Publizierens gilt sie aber nicht für die Leser, sondern für die Autorinnen und Autoren. Das Prinzip Pay to Play. Die allermeisten wissenschaftlichen Autoren bezahlen dafür, dass ihre Texte veröffentlicht werden. Wer sein Buch in einem Wissenschaftsverlag publiziert, muss einen beträchtlichen Betrag als Druckkostenzuschuss aufbringen. Die Stiftung Böhringer Ingelheim teilt übrigens Antragstellern neuerdings mit, man erwarte, dass Autorin oder Autor einer Dissertation mit einem Teil des Privatvermögens für diese Kosten aufkommen. Dabei wird über die Gebühren diskret geschwiegen. Man muss ziemlich lang in den Homepages der Verlagen und der Online-Zeit, der Open-Access-Zeitschriften herumklicken, bis man die entsprechenden Preislisten findet. Jeder von Ihnen, der schon mal Autor einer Fachzeitschrift von Wiley oder Springer gewesen ist, weiß ganz genau, welche Fees ich meine. Der allergrößte Teil dieser Pay-to-Play-Gebühren wird heute durch Stiftungen und durch die Budgets wissenschaftlicher Institutionen bestritten, also durch Mittel von Sponsoren und vom Staat. Zugang zu diesen Mitteln haben aber nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vor allem nicht die Jüngeren von ihnen, die keine festen Anstellungen haben. Den Zugang zu diesen Mitteln bekommt man nur durch etwas, was Leibniz sehr bekannt vorgekommen wäre: Fürsprache älterer, einflussreicherer Kolleginnen und Kollegen, also kurz Patronage. Es sieht also so aus, als ob die Welt des wissenschaftlichen Publizierens manchen Aspekten der Welt, in der Leibniz gearbeitet hat, merkwürdig ähnlich ist. Wissenschaft ist nicht und war nie das Gegenteil von Markt, sondern ist selber marktförmig organisiert. Und zwar als Markt für Aufmerksamkeit und Reputation, als hierarchisches Netzwerk. Und was für Schlüsse ziehen wir daraus? Wie soll man als Nachwuchswissenschaftler im 21. Jahrhundert eigentlich schreiben? Mein erster Vorschlag wäre: Verzicht auf Vollständigkeit. Wissenschaft hat mit Vollständigkeit nichts zu tun. Für die Texte von Nachwuchswissenschaftlern heißt das, dass sie nicht all das wiederholen müssen, was die anderen auch gelesen und geschrieben haben. Außer einem warmen Gefühl von Zugehörigkeit bringt ihnen das auch nichts. Sie müssen das, was alle kennen, mit dem kombinieren, was noch niemand weiß, weil sie es herausgefunden haben. Dafür und nur dafür ist Publizieren da. Ein guter wissenschaftlicher Text ist außerdem ein Filter. Er zeigt, was man nicht mehr lesen muss und warum. Diese Informationen brauchen wir nämlich als Leser, sonst gehen wir in all den Textgebirgen, die sich seit Leibniz um uns und über uns aufgetürmt haben, buchstäblich unter. Das ist das, was Ihre Leserinnen und Leser von Ihnen wollen. Ihre Auswahl. Ein guter Text ist ein Filter. Schreiben ist der praktische Umgang mit der Zeit anderer Leute. Das heißt, Sie müssen kurz sein und Sie müssen vorlaut sein. Publizieren Sie keine Bücher, die mehr als 300 Seiten haben. Das ist etwas für protestantische Pfarrer. Und ganz egal, was Ihr Doktorvater oder Ihre Doktormutter zu Ihnen sagt, schreiben Sie keine Aufsätze für Sammelbände. Denn die kosten Sie sehr viel Zeit und Arbeit, aber es wird Sie aller Wahrscheinlichkeit nach nie jemand lesen. Sammelbände sind so eine Art von institutionalisierter Tempelprostitution, zu der der akademische Nachwuchs gezwungen wird. Die Sammelbände sind die etwas unheimliche Erinnerung daran, dass der wissenschaftliche Betrieb, der sich selber als sehr aufgeklärt und rational und effizient darstellt, eine weiche, klebrige und giftige Unterseite hat. Barocke Netzwerke aus Abhängigkeit, die umso stärker sind, als sie nicht explizit ausgesprochen werden dürfen. Die Akademie ist ein Märchenreich. In ihm regiert das als ob. Als ob der eigene Professor die eigene Karriere starten könnte. Als ob dieser Sammelband entscheidend sei für die Zukunft der eigenen Fachrichtung. Als ob in dieser neu gegründeten Zeitschrift ganz neue Inhalte publiziert werden würden. Im so tun als ob bekommen diese Fiktionen reale Wirkungen und nicht nur angenehme, wie wir gesehen haben. Warum erzähle ich das hier unter großteils Professorinnen und Professoren? Die Akademie tut so, als ob sie der Souverän wäre. Nehmen wir das ernst. Was wäre, wenn die Akademie als Souverän beschließen würde, dass ab sofort alle Publikationen von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf befristeten Stellen bezahlt werden würden, bezahlt werden müssen, weil der Content eben nicht umsonst ist. Ich würde als Richtwerte für eine Rezension 400 Euro vorschlagen, für einen Zeitschriftenartikel 800 Euro und für einen Aufsatz in einem Sammelband, wenn es sie denn geben muss, 1200 Euro. Und zwar für alle, die auf befristeten Stellen sitzen. Mir scheint erstens, dass man damit bessere Texte bekommt und wirkungsvollere. Denn Publizieren würde in einem doppelten Sinn interessanter. Es würde aus unbezahltem, aus feudalem Frondienst, unbezahlter Zwangsarbeit, in bezahlte Arbeit verwandelt. Und man könnte wenigstens versuchen, die beträchtlichen Summen, die von den Wissenschaftsinstitutionen der öffentlichen Hand für Druckkosten, Zuschüsse und Open-Access-Gebühren ausgegeben werden, an kommerzielle Wissenschaftsverlage, wie Sie alle wissen, zu denjenigen umzuleiten, die tatsächlich neue Informationen generieren und die die Arbeit machen. Nur eine solche Honorierung zeigt, dass man diese Arbeit schätzt. Unsere eigene Arbeit als Wissenschaftler wird nämlich, scheint mir, auf Dauer davon korrumpiert und beschädigt, wenn sie auf Abhängigkeitsbarock und Patronagenetzwerken basiert. Denn das ist heute der Fall. Und schließlich könnte man damit auch zeigen, die Akademie, der Souverän, dass man sich nicht einfach nur auf einen Vorvater aus dem 17. Jahrhundert beruft, sondern dass man seither auch etwas gelernt hat.
So, jetzt haben wir so viel über Computer, über Netze und die digitale Welt philosophiert, zuletzt mit dem Historiker Valentin Gröbner, dass wir uns zum Schluss wieder abkühlen wollen und auf Leibniz schauen. Auf jenes Genie, das den binären Code entwickelt hat, jene Zahlenreihen aus 0 und 1, mit denen heute jeder PC arbeitet. Damals fehlten ihm noch die technischen Möglichkeiten, der Barock hatte weiß Gott was anderes zu bieten, um die in seinen Augen real vernetzte Welt auch virtuell zusammenzufügen. Immerhin, eine kleine Rechenmaschine hatte er auch schon erfunden. Analog, digital. Damit steigt Professor Michael Thomas Liske ein, der uns die Gedankenwelt des letzten großen Denkers nun näher bringen möchte.
Man pflegt heute, analog und digital einander entgegenzusetzen. Worin gründet dieser geläufige Gegensatz philosophisch gesehen? Analog meint, dass ein Sachverhalt aus einem Bereich durch etwas aus einem ganz anderen Bereich repräsentiert oder wiedergegeben werden kann, sofern beide nur durch entsprechende oder analoge Verhältnisse miteinander verbunden sind. Dies ist jedenfalls Aristoteles' Verständnis, wenn er in Metaphysik Delta das, was der Analogie oder Sprechung nach eines ist, als die schwächste Form der Einheit einführt. Was bloß analog eines ist, ist nicht einmal der Gattung nach eines, das heißt gehört verschiedenen Kategorien oder obersten Gattungen an, ist aber doch dadurch verknüpft, dass in diesen verschiedenen Kategorien ein entsprechendes oder eben analoges Verhältnis herrscht. Das Analoge lässt also qualitative Unterschiede zu, dass Seiende in ihrer wesentlichen Bestimmtheit oder Qualität unterschieden sind und daher verschiedenen Kategorien angehören. Wenn eine Information digital verarbeitet werden soll, müssen sich hingegen alle qualitativ-inhaltlichen Unterschiede auf Größenverhältnisse reduzieren lassen. Eine solche Quantifizierbarkeit ist vorausgesetzt, damit sich diese Information mittels des binären Codes ausdrücken lässt. Die Beziehung zu Leibniz liegt nicht so sehr darin, dass ihm die Bedeutung der Dualität von 1 und 0, etwa von Aliquid und Nihil, bereits bewusst war und er so bereits über die mathematisch begrifflichen Grundlagen einer Digitalisierung verfügte. Damals fehlten schlicht die technischen Voraussetzungen, eines leistungsfähigen Rechners zu konstruieren, um riesige Informationsmengen digital zu verarbeiten, so sie durchgängig zu vernetzen und damit eine virtuelle Welt entstehen zu lassen. Aber für Leibniz weist die reale Welt diese universale Vernetztheit auf. Tout est lié, alles hängt mit allem zusammen, ist bei Leibniz eine zentrale Annahme, die sein metaphysisches Prinzip des zureichenden Grundes verlangt. Zureichend bedeutet nämlich bei Leibniz, es gibt nicht bloß einen vernünftigen Grund, warum generell ein Ereignis einer bestimmten Art stattfindet. Vielmehr muss das Geschehen restlos bis in die kleinste, noch so unbedeutend erscheinende Einzelheit hinein durch voraufliegende Gründe festgelegt sein. Eine solche lückenlose Determination aber verlangt eine universale Vernetzung des Weltgeschehens. Gäbe es in der Welt zwei kausal unverbunden verlaufende Ereignisstränge, dann können diese zufällig, das heißt nicht kausal, durch Voraufliegendes bedingt zusammenstoßen und ein Geschehen initiieren. Weil Leibniz einen solchen realen Zufall ausschließt, muss das Weltgeschehen durchgängig kausal zusammenhängen. Bloß epistemisch kann uns etwas zufällig erscheinen, weil wir die unendlich komplexen, weltumspannenden Vernetzungen in unserem endlichen Geist nicht zu überblicken vermögen. So wie die Voraussetzung dafür, Informationen digital verarbeiten und so aus ihnen durchgängig vernetzte virtuelle Welten konstruieren zu können, darin liegt, dass sich letztlich alle Differenzen quantitativ durch die Dualität von 0 und 1, Negativität und Positivität ausdrücken lassen, liegt auch der Leibnizschen Überzeugung eines weltumspannenden Determinationsgeschehens die These der Uniformität zugrunde. Alles sei letztlich eines, abgesehen von Graden der Vollkommenheit. Das heißt, alles Seiende sei in seinen Grundlagen von einer einzigen Art. Die ganze Vielfalt der Phänomene sei dadurch erklärbar, dass sich eine einheitliche, inhaltliche Bestimmtheit in beliebig vielen Graden abstufen lässt. Diese Uniformitätsannahme ist ersichtlich ein Ausdruck des metaphysischen Sparsamkeits- oder Ökonomieprinzips, mit einem minimalen Aufwand ein maximales Resultat erzielen zu können. Bei einer philosophischen Erklärung besteht der Aufwand in der Zahl der obersten Prinzipien oder der voneinander unabhängigen Grundformen der Entitäten, die ich anzunehmen habe. Der Ertrag besteht in der Erklärungsleistung aus diesen Voraussetzungen. Oder mehr vom Sein her betrachtet, die Vollkommenheit einer Welt liegt darin, mit einem Minimum an verschiedenen Grundtypen an Seienden einen großmöglichen Reichtum der Phänomene hervorbringen zu können. Ich möchte das an drei Bereichen exemplifizieren. Das erste Kapitel, unmerkliche Perzeptionen, erlauben, einen einheitlichen Grund des Verhaltens anzunehmen, der restlos determinierend ist. Normalerweise gehen wir davon aus, unser Handeln sei von zwei verschiedenartigen Faktoren bestimmt. Der bewussten Entscheidung, die auf angehbaren Vernunftgründen beruht, und den nicht bewussten Faktoren wie irrationalen Trieben, eingeübten Verhaltensmustern oder vegetativ gesteuerten Reaktionen. Hiernach wäre zwar gewährleistet, dass unser Handeln einen Grund hat, durchaus im prägnanten Sinne eines Vernunftgrundes, aber keineswegs, dass dies ein zureichender, das heißt restlos determinierender Grund ist. Wenn wir etwa im Raum sitzen und uns erreicht eine Gefahrenmeldung, Feuer, besteht sicher ein vernünftiger Grund, möglichst schnell der Gefahr zu entfliehen. Aber die Art und Weise, wie wir diese Flucht im Einzelnen bewerkstelligen, ob wir zum Beispiel den ersten Schritt mit dem rechten oder linken Fuß tun, das ergibt sich aus den zusätzlichen, nicht bewussten Faktoren. Die Vernunftgründe, die wir für eine bestimmte Art des Handelns haben, sind ihrerseits durch Voraufliegendes, namentlich unsere Information über die reale Sachlage, bedingt. Bei den zusätzlichen Faktoren demgegenüber, die für die Einzelheiten der Ausführung maßgeblich sind, ergibt sich manches einfach so, ohne dass es aus einem Determinationszusammenhang ableitbar ist. So jedenfalls unsere lebensweltliche Sicht. Wenn wir demgegenüber das Geschehen, wie Leibniz, bis in die kleinste Einzelheit durch ein universales Determinationsnetz bestimmt sehen wollen, dann legt sich nahe, nur eine einzige Form eines bestimmten Faktors anzunehmen. Die sind für Leibniz die Perzeption. Unsere Wahrnehmung oder Vorstellungen, in denen wir die Welt in unserem Inneren widerspiegeln oder repräsentieren. Diese Vorstellungen nun differenziert Leibniz graduell. Angefangen von den Aperzeptionen, die wir bewusst auffassen oder deren wir uns als unsere mentalen Inhalte bewusst sind. Bis hin zu den Petites Perceptions, den unmerklichen Eindrücken, die von so geringem Intensitätsgrad sind, dass sie unterhalb der Bewusstseinsschwelle liegen. Auch wenn diese winzigen Eindrücke einzeln von uns nicht bemerkt werden, können viele zusammen doch eine starke, handlungsbestimmende Kraft haben. Dies bedeutet ein Verhalten, bei dem wir uns keiner vernünftigen Gründe bewusst sind, weshalb wir uns so verhalten. Indem Leibniz so unsere Vorstellungen durch zahllose Intensitätsgrade differenziert, kann er seine philosophische Annahme, unser Verhalten sei durchgängig und lückenlos von unseren Perzeptionen bestimmt, die ihrerseits vollständig in das universal vernetzte Determinationsgeschehen der Welt eingebunden sind, mit den Phänomenen versöhnen. Dadurch, dass unbewusste Eindrücke mit handlungsbestimmender Kraft angenommen werden, wird erklärbar, weshalb es uns so erscheinen mag, als hätten wir nur für eine bestimmte Handlungsweise im Allgemeinen Gründe, während bei den zahllosen Details, durch die die Ausführung unserer Handlungsart gekennzeichnet ist, manches dem Zufall überlassen bleibt und sich keine Gründe dafür ausmachen lassen. In Wahrheit, so Leibniz, ist der einheitliche und stets zureichend determinierende Grund all unseres Tuns der insgesamt stärkste Gesamteindruck, den wir von der jeweiligen Weltsituation haben. Weil dieser Gesamteindruck sowohl vernünftige Gründe als auch die vielfältigen Formen nicht rationaler, nicht bewusster Handlungsmotive enthält, indem bald die eine, bald die andere Gruppe der Handlungsgründe überwiegt, kann Leibniz den normalerweise angenommenen Gegensatz von rationalen und irrationalen Handlungsgründen auf einen einzigen Typ reduzieren. Dank der unmerklichen Perzeption werden nicht bloß die scheinbar nebensächlichen Elemente unseres Verhaltens begründbar, bei denen wir uns keines Vernunftgrunds bewusst sind und die sich daher zufällig so zu ergeben zu haben scheinen. Er kann auch das offenkundige Phänomen, dass wir zuweilen wieder bessere Vernunfteinsicht entscheiden und handeln, mit der intellektualistischen Grundannahme versöhnen, unser Handeln sei stets von der Art bestimmt, wie wir die Welt oder den für unser Handeln bedeutsamen Ausschnitt aus ihr auffassen und beurteilen. Denn innerhalb des unfehlbar das Handeln bestimmten Gesamteindrucks können die rational nicht bewältigten und daher einzeln nicht bewussten Eindrücke zusammen das ausschlaggebende Übergewicht gewinnen. Auch wenn unser bewusstes Auffassungsvermögen von begrenzter Kapazität ist, können wir durch die winzigen, einzeln nicht bewussten Eindrücke doch die jeweilige Weltsituation in ihrer unendlich vielfältig vernetzten Komplexität als Ganze spiegeln. Hierdurch vermag der Gesamteindruck das Verhalten bis in die winzigste Einzelheit hinein zu determinieren. Ich komme zum zweiten Abschnitt, graduelle Differenz zwischen Notwendigkeit und Kontingenz, die unendlich komplexe Vernetzung mit dem gesamten Weltgeschehen macht eine Wahrheit weltgebunden und damit kontingent. Bemerkenswerter für unseren Zusammenhang ist noch der Gegensatz von Notwendigkeit und Kontingenz. Zunächst scheint hier klar ein grundlegender qualitativer Gegensatz vorzulegen. Notwendig ist, was unter allen möglichen Umständen gelten muss, was wahr ist, wie immer die Welt verlaufen wäre, was also in allen möglichen Welten gilt. Das Kontingente wird in verschiedener Weise aufgefasst. In der Tradition von Aristoteles wird es zumeist durch die zweiseitige Möglichkeit als das bestimmt, was sich so oder anders verhalten kann, was sein oder nicht sein kann. Für Leibniz ist besonders das Kontingent Wahre wichtig. Das also, was faktisch der Fall ist, was aber nicht hätte der Fall zu sein brauchen, in der Terminologie möglicher Welten ausgedrückt, was in der wirklichen Welt gilt, was aber in anderen möglichen Welten nicht hätte zu gelten brauchen. Häufig geht es hierbei darum, ob eine Eigenschaft einem Subjekt notwendig oder kontingent zukommt. In der aristotelischen Tradition ist der Gegensatz zwischen den notwendigen Wesenseigenschaften, die ein Subjekt nicht verlieren darf, wenn es als dasselbe weiter bestehen soll, und den kontingenten Akzidenzen bedeutsam, in denen sich ein Individuum unbeschadet seiner Identität wandeln kann. Leibniz hebt offenkundig diesen grundsätzlichen Unterschied zweier Formen eines Prädikats oder einer Eigenschaft auf, der konstitutiven und der fakultativen, wenn er betont, jedes wahrheitsgemäß von einem Subjekt aussagbare Prädikat sei virtuell im Subjekt eingeschlossen. Denn die Natur einer individuellen Substanz als eines vollständig bestimmten Wesens liege darin, dass ihr ein vollständiger Begriff entspricht, der all ihre Prädikate umfasst, sodass sich all ihre Bestimmungen, die früher von ihr gegolten haben und die künftig auf sie zutreffen werden, sich daraus ableiten lassen. Parallel dazu, diese grundsätzliche Scheidung notwendiger und kontingenter Eigenschaften aufzuheben, kennt Leibniz auch nur einen Grundtypus eines Urteils, während Kant später zwischen analytischen und synthetischen Urteilen unterschied, je nachdem, ob sich das Prädikat durch Begriffsanalyse als im Subjekt enthalten erweist oder ob das Urteil ein inhaltlich über das Subjekt hinausgehendes Prädikat mit diesem verbindet, kennt Leibniz nur ein einziges Kriterium eines wahren Urteils, dass das Prädikat im Subjekt innewohnt. Prädikatum in est subjecto. Damit vermag eine Analyse grundsätzlich von jeder wahren Aussage zu zeigen, dass ihr Prädikat im Subjekt enthalten ist und ihre Wahrheit so auf rein begriffsanalytischem Weg zu erweisen. Soweit betrachtet scheint Leibniz Uniformitätsannahme, es gebe nur eine Grundform eines Seienden, eines Sachverhalts, der Wahrheit und des Urteils, zu einem strikten Necessitarismus zu führen. Offenbar ist ein Individuum unausweichlich darauf festgelegt, so zu sein und sich so zu verhalten, wie es tatsächlich ist. Wäre es auch nur in der unbedeutendsten Einzelheit anders, könnte es sich bereits nicht mehr um dieses Individuum handeln. Damit scheint jede Kontingenz und die sich darauf gründende, unverkürzte Freiheit ausgeschlossen. Es war offenbar notwendig für Cäsar, den Rubikon zu überschreiten. Sonst wäre er nicht mehr er selbst gewesen. Nun versucht Leibniz aber, durch graduelle Abstufungen all jene Unterschiede zu begründen, die zu einer unverkürzten Beschreibung und Erklärung der Wirklichkeit erforderlich sind. Im Falle der Kontingenz heißt dies, durch die unendlich komplexen Begründungszusammenhänge, die sich in der Analyse einer kontingenten Wahrheit entfalten, ist sie an das gesamte, unendlich vielfältig vernetzte Determinationsgeschehen der wirklichen Welt eingebunden. Eben dies aber definiert die Kontingenz, in dem bei Leibniz bevorzugten Sinne, was faktisch der Fall ist, also der wirklichen, nicht aber anderen möglichen Welten angehört. Dies bedarf sicher einer näheren Erklärung. Wenn die einheitliche Wahrheitsdefinition durch ein Enthaltensein des Prädikats im Subjektbegriff graduell differenziert werden soll, dann lässt sich ein so tiefgreifender Unterschied wie der von Notwendigkeit und Kontingenz kaum anders als so erklären. Die Analyse des Subjekts und eventuell des Prädikatsbegriffs erweist im Falle des Notwendigen nach einer endlichen Zahl von Analyseschritten das Enthaltensein des Prädikats. Im Falle einer kontingenten Wahrheit führt die Begriffszergliederung hingegen zu einer nie endenden Analysereihe. Dass diese von Leibniz vorgeschlagene Unterscheidung nicht einfach eine willkürliche, dem Systemzwang geschuldete Ad-hoc-Lösung ist, sondern durchaus eine gewisse innere Plausibilität hat, können wir uns an zwei Gesichtspunkten klarmachen. Wenn die Analyse in einer endlichen Anzahl von Schritten explizit gemacht hat, dass das Prädikat im Subjekt enthalten ist, dann ist dieses Enthaltensein definitiv bewiesen. Es zu verneinen, führt zu einem Widerspruch. Das aber definiert die Notwendigkeit. Wie aber kann eine nie endende Analyserei ein Enthaltensein, wenngleich ein bloß kontingentes Erweisen? Als Mathematiker hat Leibniz an ein asymptotisches Sich-Nähern an die Identität als Grenzwert gedacht. Indem die Begründung sich beliebig dem Enthaltensein des Prädikats im Subjekt nähert, sodass die Differenz zu diesem Grenzwert kleiner als jeder gegebene ist, trifft die Definition der Wahrheit durch Enthaltensein des Prädikats auch hierauf zu. Darin aber, dass der Grenzwert selbst niemals erreicht wird, liegt eine gewisse Offenheit, die für Leibniz offenbar reicht, eine Kontingenz zu begründen. Wenn man das Enthaltensein des Prädikats verneint, kommt es nicht zu einem förmlichen Widerspruch oder einer logischen Unmöglichkeit, sondern nur, wie Leibniz sagt, einer moralischen Unmöglichkeit. Damit meint Leibniz offenbar, das Bestreiten einer kontingenten Wahrheit ist nicht in sich widersprüchlich oder unmöglich, fügt sich aber nicht kohärent in den universalen Begründungskontext der wirklichen Welt als der besten aller möglichen. Damit sind wir bereits beim zweiten Gesichtspunkt, der gegenüber dem gerade besprochenen definitiver Beweis versus prinzipielle Offenheit für unsere Frage, der noch bedenkenswerter ist. Nämlich Zusammenhang von Kontingenz und universal vernetzten Begründungszusammenhängen. Die nie endenden Reihen, zu der die Begriffsanalyse kontingenter Wahrheit nach Leibniz führt, weisen nämlich im Unterschied zu den mathematischen Reihen keine bloß formale Unendlichkeit auf. Diese mathematischen Reihen lassen sich auf ein endliches rein Bildungsgesetz zurückführen. Deshalb vermag der menschliche Geist, sie zu überblicken. Von kontingenten Urteilen betont Leibniz hingegen, dass allein Gottes unendlicher Geist sie ihrer Wahrheit a priori durch Begriffsanalyse gewiss sein kann, während Menschen hier auf Erfahrung verwiesen sind. Dies kann offensichtlich nur den Grund haben. In der Analyse kontingenter Wahrheiten entfalten sich Begründungszusammenhänge, die wegen der durchgängigen Vernetzung aller Dinge mit allen eine unendliche inhaltliche Mannigfaltigkeit aufweisen und daher nur von einem unendlichen Geist erfasst werden können. An diesem Punkt wird der Zusammenhang einer kontingenten Wahrheit mit einem Individuum greifbar. Notwendige Wahrheiten sind in aller Regel allgemein, zumal Gesetzmäßigkeiten der Logik und der Mathematik. Hingegen ist es kontingent, dass ein bestimmtes Einzelnes eine bestimmte Eigenschaft hat. Ein Individuum aber ist nach Leibniz weltgebunden. Denn wenn eine Einzelsubstanz, letztlich eine Monade, ohne realen Austausch oder physische Wechselwirkungen in genauer Entsprechung zu ihrer Umwelt etwas wirken oder erleiden soll, dann muss sie offenkundig diese gesamte Welt irgendwie in sich tragen. Demgemäß ist die Monade oder Einzelsubstanz für Leibniz ein lebendiger Spiegel des Universums. Sie drückt, wenngleich konfus, alles je im Universum Geschehende aus. Wenn ein Individuum aber in sich die gesamte Welt repräsentieren soll, der sie angehört, dann kann dieses Individuum offensichtlich in keiner anderen Welt als dieser auftreten. Ebenso weltgebunden wie die Individuen selbst, aber sind für Leibniz die kontingenten Wahrheiten, die Eigentümlichkeiten eines Individuums darstellen, mithin die in seiner Eigenart als Individuum gründen. Hieraus wird verständlich, inwiefern in die Begriffsanalyse, die eine solche kontingente Eigenschaft von einem Individuum begründen soll, die unendlich vielfältig vernetzten Determinationszusammenhänge der ganzen Welt eingehen. Eben dies macht die Kontingenz eines solchen Sachverhalts aus. Weil er unlösbar in das Begründungsnetz der wirklichen Welt eingebunden ist, tritt er nur in dieser und keiner anderen möglichen Welt auf, ist nur faktisch wahr. Dass dieses kontingente Detail gilt, hängt mit den durchgängig sich bedingenden Besonderheiten der wirklichen Welt zusammen. Der endliche Begründungszusammenhang einer notwendigen Wahrheit kann hingegen im Kontext jeder möglichen Welt auftreten. Ein definierendes Merkmal der Notwendigkeit. Eine solche Konzeption der Kontingenz ist sicher logisch konsistent. Fraglich ist freilich, ob eine Freiheit in einem bedeutsamen Sinne dadurch möglich wird, wenn in einem anderen Weltverlauf nicht ich, aber ein mir sehr ähnliches Individuum, das meine Rolle in dieser anderen Welt spielt, sozusagen mein Gegenstück, in einer vergleichbaren Situation anders als ich hätte handeln können. Ich komme nun zum kurzen Abschlusskapitel 3, Theoria cum Praxi, die Verbindung wissenschaftlicher Vernetzung und politischer Vermittlung. Ein weiterer Bereich, in dem sich Leibniz' Verschränkung der Uniformitätsannahme mit der universalen Vernetzung fruchtbar studieren lässt, können wir nur andeuten. Er gipfelt im Leibnizschen Motto Theoria cum Praxi. In Leibnizschen Verständnis besagt dieses Motto nicht bloß, dass zwei grundsätzlich verschiedene Tätigkeiten miteinander zu verknüpfen seien, sondern weitergehend. Wissenschaftliches Forschen und politisches Handeln sind letztlich dieselbe Tätigkeit, nur mit verschieden ausgerichteten Schwerpunkten. Indem sich bald der eine, bald der andere Schwerpunkt stärker gewichten lässt, ist durch den kontinuierlich zu- oder abnehmenden Grad, in dem ein Schwerpunkt gewichtet wird, ein fließender Übergang zwischen beiden möglich. Wenn ein solcher Übergang in Form von Abstufungen, die sich beliebig verfeinern lassen, möglich ist, dann müssen sich Zwischenstufen zwischen Theorie und Praxis aufweisen lassen. In der Tat weist Leibniz' Biografie hierfür Beispiele auf. Hat er sich doch nicht bloß als Wissenschaftler einerseits und praktisch in politischen, diplomatischen Missionen andererseits betätigt. Auch seine wissenschaftspolitischen Aktivitäten verdienen Beachtung, wenn er die Gründung wissenschaftlicher Akademien betrieb, um Forschungsaktivitäten zu koordinieren und sie so durch ihre Vernetzung fruchtbar zu machen. Verfolgen wir ein klein wenig diesen Gesichtspunkt der Vernetzung. Da Leibniz bemüht ist, die Phänomene zu wahren und so aufzuweisen, dass die allgemeinen Überzeugungen sich bei den Grundlagen seiner Philosophie erklären lassen, kann man in seinem Sinne sicher feststellen, Theorie und Praxis sind zunächst eigene Bereiche, in denen sich eine jeweils eigene Form der Vernetzung als fruchtbar erweist. In der Theorie hat Leibniz die Vernetzung namentlich in Gestalt eines brieflichen Gedankenaustauschs gesucht. In der politischen Praxis, um uns auf diese Form der Praxis zu konzentrieren, war eine für Leibniz bedeutsame Art der Vernetzung zwischen den verschiedenen Staaten und ihren Herrschern eine diplomatische Vermittlung und einen Interessenausgleich zu suchen. Aber Leibniz suchte bekanntlich nicht bloß zwischen politischen, sondern auch zwischen weltanschaulichen Gemeinschaften, namentlich den religiösen Bekenntnissen, einen Ausgleich. Hier finden wir wiederum die von der Uniformitätsannahme und der mit ihr verbundenen Lex Continuitatis geforderte Zwischenstufe. War doch der 30-jährige Krieg, an dessen Ende Leibniz geboren war, ebenso ein politischer Konflikt wie eine Auseinandersetzung religiöser Konfessionen. Indem eine religiöse Weltsicht eine Art Gemeinschaft bildet und diese von anderen Gemeinschaften oft sogar feindlich abgrenzt, ist sie ein Bindeglied zwischen einem rein theoretischen System, in dem bestimmte propositionale Gehalte, das heißt hier dogmatische Glaubensinhalte, für wahr gehalten werden, und einer politischen Vereinigung. Leibniz' Bemühungen um Vernetzung in Gestalt eines wissenschaftlichen Gedankenaustausches und politische Vermittlungsmissionen laufen also nicht einfach unverbunden nebeneinander, indem sie ganz getrennte Bereiche betreffen. Vielmehr sind sie auch untereinander vernetzt. Als weiteres Beispiel mag Leibniz' Interesse an fremden Kulturen wie der chinesischen dienen, das nicht nur die theoretische Neugier befriedigt, sondern auch die heute sogenannte interkulturelle Kommunikation fördert und so auch politisch bedeutsam ist.
Michael Thomas Liske, Philosoph an der Universität Passau, über den binären Code, über Monaden und Vernetzungen, kurz Michael Thomas Liske über Leibniz. In knapp zwei Wochen, am 14. November 2016, jährt sich der 300. Todestag eines Mannes, der zwar nicht das World Wide Web als Ganzes vorhersehen konnte, aber doch die Zahlen, Knotenpunkte und Verbindungen, die es benötigt, um zu funktionieren.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.